Das grundlegende Problem der Transplantationsmedizin ist zum einen die Frage der Organbeschaffung. Also sie ist immer auf den Körper anderer Menschen angewiesen und eben nicht nur auf den Körper, sondern auf den lebendigen Körper. Das heißt, es handelt sich um sterbende Menschen und nicht Menschen, die zu Ende gestorben sind, obwohl sie bereits durch ein Hirnversagen für Hirntod erklärt worden sind.
So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen ins Mikrofon sprechen und zwar heute mit Jens Berger. Moin Jens.
Moin Tom.
Und in Anbetracht des Themas begrüße ich Roberto Della Puente mal mit Grüß Gott, Roberto.
Ja, grüß Gott.
Ja, naja, was Gott damit zu tun hat, wir werden es sehen. Wir sprechen jedenfalls heute über das Thema Organspende. Da hat es ja vor kurzem im Bundestag eine Entscheidung gegeben, die hochgradig emotional diskutiert wurde. Speziell in den sozialen Netzwerken ging es ja mal wieder hoch her. Und auch bei uns war es ja durchaus so, dass es schon im Vorfeld dieses Podcasts den ein oder anderen Gedankenaustausch gab. So möchte ich es mal formulieren, der schon in eine bestimmte Richtung abzielte. So hast zum Beispiel du, Jens, Roberto und mich glatt mal als Esoteriker bezeichnet. Kannst du das mal erklären? Ich habe das gar nicht verstanden.
Unglaublich.
Ja.
Das ist wirklich unglaublich.
Ne? Ja, also das geht gar nicht. Also.
Ja, ich denke mal, das ergibt sich gleich im Laufe des Podcasts, ne?
Okay, dann gut, dann lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Und wir sprechen ja über die Bundestagsentscheidung und da stand ja im Raum, ob jetzt Widerspruchslösung oder nicht. Sprich, ist jeder automatisch Organspender oder nicht? Und darüber gehen die Meinungen ja weit auseinander. Und ich würde jetzt ganz gerne erstmal Jens fragen und dann Roberto fragen und dann ergibt sich alles andere sowieso von selbst. Jens, wie stehst du denn zur Widerspruchslösung?
Also zuerst muss ich dich gleich kurz korrigieren.
Was? Das
geht ja gar nicht. Weil du hast es jetzt so gesagt, dass jeder automatisch Organspender wird. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Widerspruchslösung. Sinn und Zweck der Widerspruchslösung ist es ja, dass jeder, der sich nicht eindeutig dazu erklärt, kein Organspender zu sein, als Organspender betrachtet wird. Das ist ein sehr feiner Unterschied, denn ich weiß, Roberto wird gleich wieder mit irgendwelchen Sachen kommen, Kai will seine Organe nicht abgeben und dies und das muss man ja auch nicht. Selbst nach diesem Spahn-Entwurf, dem Entwurf der Widerspruchslösung, der ja unglücklicherweise jetzt mit Jens Spahn ausgerechnet verbunden ist, dass ich mal für Jens Spahn Partei nehme, das kommt ja selten vor, der erlaubt ja eben diese freie Entscheidung. Nein, also ich persönlich habe seit meinem, oh Gott, ich weiß es gar nicht, 16. Lebensjahr habe ich auch einen Organspendeausweis. Das Dumme ist halt nur, sobald man sein Portemonnaie mal wieder verloren hat oder irgendwelche Sachen da, irgendwelche Karten aus dem Portemonnaie entsorgt, ist der auch wieder weg. Das ist also immer eine sehr aufwendige Sache, sich dann wieder einen neuen zu besorgen. Und die meisten Leute sind dazu zu faul. Auch viele Leute, die prinzipiell dem Thema Organspende recht positiv gegenüberstehen. Und ja, ich steige mal gleich mit einer starken These ein. Während hier unsere Hörer diesen Podcast hören, werden in Deutschland 2 Menschen sterben, statistisch betrachtet, weil ihnen das passende Spenderorgan fehlt. Und es ist so, das sagen die Zahlen.
Klar, logisch, jetzt kommt natürlich die emotionale Schiene. Okay.
Richtig, ja. Da könnte ich jetzt einwenden, selbst wenn jeder Mann bereit wäre, seine Organe zu spenden, heißt das nicht, dass diese 2, die während dieses Podcasts sterben? Hast du gesagt, während des Podcasts oder während dieser Minute? Wie war das?
Während des Podcasts.
Während des Podcasts, ja. Diese 2 werden deswegen noch nicht gerettet, weil nicht jeder, der Organspender sein will, wird potenziell irgendwann Organspender werden.
Das ist vollkommen richtig.
Also, auf mich bezogen, keine alte Sau will meine Fettleber haben. Ja?
Vielleicht will aber jemand deine guten Augen haben, deine Bindehaut.
Ja, habe ich auch nicht, aber es ist ja völlig unerheblich. Ja. Ich bin auch gar nicht unbedingt gegen die Widerspruchslösung. Was mich erstaunt ist, dass diese Debatte so geführt wurde und immer noch wird, als sei sozusagen der Organmangel, das ist übrigens ein schönes Wort, das hat schon was von Lagerhaltung, dass der Organmangel behoben wäre, wenn jeder bereit wäre oder wenn jeder grundsätzlich mal Organspender wäre. Du sagst, das ist so nicht, aber es ist im Grunde schon so. Das halte ich für einen Quatsch, weil du musst auf eine ganz bestimmte Art und Weise sterben. Das typische Beispiel ist...
Vollkommen richtig.
Das typische Beispiel ist der Motorradfahrer,
Nein, falsch. Das typische Beispiel ist der Schlaganfall. Der Motorradfahrer, der kommt zwar immer sehr schön klischee-mäßig rüber, aber die meisten Organspenden werden Schlaganfallopfern entnommen.
Ja, ganz kurz. Erstmal nochmal zurück zu deiner Belehrung, Jens. Finde ich ja immer scheiße, wenn du das machst. Aber
tut mir leid.
Nein, in dem Fall war das völlig in Ordnung. Es ist natürlich richtig, dass man eben... durch die Widerspruchslösung nicht automatisch Organspender ist, insbesondere weil man ja auch sogar sich auf dem Organspenderausweis dafür entscheiden kann, kein Organspender zu sein. Also das ist natürlich korrekt, das habe ich verkürzt und nicht richtig dargestellt, von daher erstmal vielen Dank dafür. Du hast seit dem 16. Lebensjahr einen Organspenderausweis, sagtest du?
Die 16 oder 18, ich weiß nicht. Okay. Ich glaube, der früheste Termin, an dem das geht, ja.
Hm. Okay, und auch noch alle Organe seitdem? Ja, ne?
Also auch...
Das mit dem Hirn weiß man nicht so genau.
Auch wenn einige Leute mich für hirntot halten, diese Diagnose streite ich doch deutlich ab.
Ja, okay. War auch eher eine rhetorische Frage. Ich glaube schon, dass du noch alles hast. Also hast noch alle Tassen im Schrank sozusagen. diese Geschichte mit den, ob es jetzt der Motorradfahrer ist oder der Mensch mit dem Schlaganfall, ich würde das jetzt gar nicht unbedingt gegeneinander ausspielen wollen, weil das sind natürlich beides tatsächlich Fälle, die sehr häufig dann eben auch für Transplantationen in Frage kommen. Und viele andere Fälle, ob es jetzt Unfälle sind oder Krankheiten sind oder was auch immer, kommen ja tatsächlich für die Organspende gar nicht in Frage. Das heißt also, normalerweise müsste man das Ganze natürlich tatsächlich eingrenzen auf die Gruppe, was natürlich auf die Zukunft bezogen recht schwierig ist, weil man ja nicht weiß, wann wer stirbt. Aber man müsste es eingrenzen auf die potenzielle Gruppe derer, die tatsächlich für Organspenden überhaupt in Frage kommen. Und das sind halt schon wieder ziemlich wenige.
Das sind sehr wenige, das ist richtig. Und bei diesen wenigen kommt es halt, gut, ich bin ja nun familiär mit dem Krankenhaus verbunden.
Berufsbedingt deiner Frau, ne?
Berufsbedingt von meiner Frau, richtig.
Ja, du familiär und ich bin's ja direkt.
Du bist da direkt, ne? Wirst du das ja auch hin und wieder mal mitbekommen, dass es diese Fälle sehr wohl gibt, wo, ich meine, hier im Harz kommt das aufgrund der Motorradfahrer jetzt, um das Klischee wieder zu beleben, durchaus häufiger mal vor, dass dort ein potenzieller Organspender halt auf der Intensivstation seinem Tod entgegen animiert wird, drücken wir es mal so aus. Die Ärzte durchaus der Meinung sind, man könnte ein Organ entnehmen, es liegt aber kein Organspendeausweis vor. Ja, dann ist natürlich ein Arzt dann in der undankbaren Situation, die nächsten Angehörigen zu fragen. Und selbst dann ist das Ganze noch nicht mal wirklich rechtssicher. Das ist also, die Situation, wie wir sie momentan haben, ist vor allen Dingen für das medizinische Personal ist es ein einziger Albtraum. Denn ist klar, wenn jetzt meine Frau beispielsweise sterben sollte und ich bin komplett geschockt und dann kommt auch noch so ein Arzt an mich ran, der ihr irgendwelche Organe entnehmen will, ich kann die Hinterbliebenen, die kann ich dann sogar verstehen, dass die in diesem Schockmoment davon überhaupt gar nichts wissen wollen und auch diesen Tod noch nicht richtig verarbeitet haben und da keinen endgültigen Strich ziehen wollen. Diese ganzen psychologischen Sachen kann ich verstehen. Und das ist halt die Sache, die durch diese Widerspruchslösung vereinfacht würde.
Naja, das, okay. Erstmal müssen wir tatsächlich über den Tod an sich sprechen. Und wir haben ja eingangs vorhin gehört von der Medizinhistorikerin, für die, ich meine, das ist natürlich auch eine Ansichtssache, aber für die ist es ja so, dass tatsächlich, wenn wir jetzt mal vom Hirntod ausgehen, was ihn dann auch ausmachen mag, gehen wir jetzt einfach mal vom Hirntod aus, ist es ja für sie tatsächlich eben kein Tod in dem Sinne, sondern es ist ein sterbender Mensch, weil inzwischen wissen das, glaube ich, eine ganze Menge, aber vorher wussten das viele nicht, ich wusste es auch nicht. Der Körper muss ja tatsächlich im Prinzip vom Hirntod abgesehen komplett erhalten werden. Er muss beatmet werden, die Vitalfunktion, die Körperfunktion, natürlich insbesondere die Funktion der inneren Organe, denn um die geht es ja zu einem Großteil, müssen natürlich so hergestellt bleiben, dass für die Angehörigen das Ganze sowieso ein extremes Trauma ist, weil ich habe da auch Interviews gesehen, also von einem Ehepaar, das seinen Sohn verloren hat und das war wirklich, also die sagten, ja, wir haben da keinen toten Menschen gesehen, es funktionierte ja noch alles und dementsprechend war es für sie faktisch eigentlich gar nicht möglich, wirklich Abschied zu nehmen. Und das sind einfach Geschichten, die so in der ganzen Diskussion jetzt auch der letzten Wochen für mich einfach viel zu kurz gekommen sind. Was ist nämlich der konkrete Einzelfall? Wir sprechen hier über den Tod als wirklich das finale Ende des Lebens und das Ganze dann irgendwie mehr oder weniger trocken dann im Bundestag oder in sozialen Medien zu diskutieren, ja, jetzt ja oder nein, und ist so alles ganz einfach irgendwie. Ich finde es eben nicht ganz einfach. Und abgesehen davon, das ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ist es ja eben auch so, dass die Frage der praktischen Umsetzbarkeit, die steht dann ja auch noch im Raum. Also selbst wenn Spahn jetzt mit seiner Widerspruchslösung durchgekommen wäre, hätte das ja noch lange nicht bedeutet, dass deswegen mehr Organe gespendet werden.
Ich möchte in dem Zusammenhang noch auf ein Buch verweisen, das ist ungefähr 10 Jahre alt. Mein Leben, dein Tod, oder andersrum, weiß ich jetzt gerade gar nicht, von einer Vera Kalitzkus. Die beschreibt das eben auch, dass die Angehörigen einen noch atmenden Körper sehen und das unglaublich schwierig ist zu realisieren, dass der Mensch aber tot ist. Das heißt, diese Leute machen sich noch lange Vorwürfe, weil sie glauben, sie hätten zu früh aufgegeben, weil es tatsächlich etwas im Menschen Immanentes ist, jemanden nicht mehr atmen zu sehen, um da Schluss machen zu können, um da einen Abschluss zu finden. Und wenn man jetzt diesen Menschen noch atmen sieht, dann ist das so, als wäre er quasi noch irgendwo am Leben. Und damit hadern Angehörige ganz lang. Ich möchte gar nicht zu emotional in diese Debatte gehen, weil ich finde, das sind ja wieder immer so Einzelfälle, wo man dann schocken möchte und so weiter. Aber was mich etwas irritiert hat, vor 2 Wochen, glaube ich, war die Debatte vor allem, in den Netzwerken scheint es nur noch so zu gehen, dass man zu allem eine ganz konkrete Meinung haben muss. Man ist entweder dafür oder dagegen. Dezidiert einfach mal was offen zu lassen, das ist offenbar gar nicht mehr möglich.
Das ist auch ein allgemeines Diskussionsproblem.
Richtig, aber das ist ein sehr empfindliches Thema, trotz allem. Klar. Und da hast du auch, das muss ich sagen, du hast dann auch die einen als religiöse Spinner mehr oder weniger hingestellt. Ich sag's so, ja, du hast das anders formuliert, aber du hast natürlich gesagt, die sind irgendwie von der Religion beeinflusst, weil sie es nicht wollen.
Na, jetzt kommen die Esoteriker.
Jetzt kommen die Esoteriker. Genau. Richtig. Genau. Ja, genau. Und dann irgendwo auch mehr oder weniger, durchschimmern lassen, die Fortschrittsverweigerer. Ja, das sind ja dann vor allem die Linken, die Angst haben, dass der Mensch zum Ersatzteillager wird.
Na, so habe ich das aber bestimmt nicht gesagt. Aber
nein, so hast du es nicht gesagt. Aber natürlich war es schon durch zu lesen bei deiner, ich sag mal, du bist ja, muss man ja sich nichts vormachen, du bist ein Medienmensch, natürlich bist du auch in den Netzwerken eine Attention-Bitch. Ja? Natürlich musst du da auch deine Meinung so
kundtun, dass du ein bisschen provozierst. Das ist ja ein schönes Wort.
Ja, merkst dir, hast du
wieder was. Naja, die Esoterik habe ich in dem Moment so ein bisschen wahrgenommen wie ja Verschwörungstheoretiker oder Querfront oder so. Also das war so ein Totschläger,
aber den
habe ich mich darauf ja auch gar nicht eingelassen.
Also ja, jetzt können wir ja zu den Esoterikern kommen. Jetzt sind wir in der Diskussion ja schon so ein bisschen weiter. Es ging da ja auch konkret um die Frage, die Roberto ja auch gerade eben auch aufgeworfen hat, ja, wie definiere ich den Tod? Und da hatte er mir dann halt so ja zwischen den Zeilen unterstellt, dass ich da so rational und kühl rangehe, wie die Befürworter der Widerspruchslösung generell eigentlich ja. Naja, gut, lass mal die Personen raus, aber halt die Definition des Hirntods. Hast du ja gerade eben auch wortwörtlich gesagt, dass da natürlich mehr ist als jetzt hier reine, dass der Mensch, der Leben mehr ist als reine Hirnwellen, was ja sicherlich auch so ist. Das Problem ist bloß, wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns hier auch in einer Abwägungsfrage befinden. Es ist eine Rechtsgüterabwägung. Das Leben ist heilig. Selbstverständlich. Das Leben ist durch das Grundgesetz geschützt, selbstverständlich, aber es gibt natürlich das in den Gesetzen im Grundgesetz, es sieht auch solche Sachen wie Notwehr, Notstand oder übergesetzlicher Notstand vor. Es ist halt immer eine Abwägungsfrage. Wenn wir jetzt rein auf der Ebene diskutieren, des Sterbenden, des Toten und seiner Angehörigen, finde ich da auch eine Menge Argumente. Da stimme ich mit euch dann auch vollkommen überein, ist schon richtig. Aber wie gesagt, das ist eine Abwägungsfrage. Und wenn ich auf der anderen Seite die 9000 Menschen sehe, die jedes Jahr sterben und nicht nur die, sondern auch die ganzen, die durch eine geglückte Organtransplantation ein viel besseres Leben, ein viel längeres Leben führen können, dann ist es halt alles eine Abwägungsfrage. Und da sehe ich es persönlich so, ja, dass jetzt diese weichen Faktoren wie jetzt der seelische Zustand der Angehörigen bei dieser Abwägungsfrage für mich persönlich jetzt niedriger zu bewerten sind als das Leben derjenigen, die auf ein Spenderorgan warten.
Ja gut, das kann man natürlich so sehen. Man kann aber auf der anderen Seite auch abwägen, ob die Sache denn das wert ist, dass man per se die gesamte Bevölkerung erstmal damit konfrontiert, du musst jetzt. Also du musst dich damit auseinandersetzen, du musst entweder spenden oder nicht spenden oder nur teilweise spenden oder du gibst die Verantwortung halt an deine Angehörigen ab. Das kannst du ja alles machen über den Spenderausweis. Es gibt aber auch Menschen, und das ist dann eine Frage der persönlichen Freiheit. Da könnte man sogar sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar oder die Freiheit der Meinung ist unantastbar. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich damit tatsächlich nicht beschäftigen wollen. Es gibt auch Menschen, die sich mit dem Hunger auf der Welt beschäftigen wollen. Also ich meine, so könnte man natürlich auch argumentieren und könnte sagen, okay, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen, muss jetzt jeder Mensch so und so viel Lebensmittel jeden Tag abgeben, damit es gerecht auf die Menschheit verteilt werden kann. Also das ist durchaus eine schlüssige Argumentation, aber das würde niemand so bringen.
Ich würde was anderes sagen wollen noch.
Ja, hoffe Jens, ich doch. Es wäre ja langweilig, wenn du das wiederholst.
Das stimmt. Jens spricht ja davon, von Notstand hat er gesprochen. Und es schimmert ja durch, dass er denkt, dass jeder Mensch einen Anspruch auf, ich sage jetzt mal, also jeder kranke Mensch einen Anspruch auf Heilung hat.
Das sehe ich in der Tat so.
Nein, ich glaube, jeder Mensch hat einen Anspruch auf Hilfe. Heilung ist ja nicht immer möglich.
Ja, solange sie möglich ist, das ist
genau,
schon vollkommen
klar. Richtig. Also davon leite ich ab, und jetzt muss ich sagen, ich bin kein Organspender. Ich glaube auch nicht, dass ich aufgrund meiner Konstitution einer würde. Ich hoffe ja trotz allem, dass ich auch alt genug wäre, aber im bestimmten Alter bist du sowieso kein Organspender mehr. Aber du hättest mir wahrscheinlich untergeschoben, wenn wir uns nicht kennen würden, aus religiösen Gründen. Denn das würde ich tatsächlich mehr oder weniger so argumentieren, obwohl ich selbst nicht religiös bin. Aber natürlich bin ich katholisch sozialisiert. Das kriegt man nicht weg. Und für mich ist das sich bedienen sozusagen an einem, ja, wenn man so möchte, an einen Schöpfungsgegenstand. Das würde ich so nicht sagen, aber ich formuliere es einfach mal so. Mhm. Das halte ich für äußerst fragwürdig, weil ich, glaube ich, aufgrund meines katholischen Hintergrunds denke, dass der Tod zum Leben dazugehört. Ich verstehe, dass natürlich Leute, die krank sind und vielleicht ein Organ brauchen, das anders sehen. Aber ich sehe mich in dieser Rechnung nicht als jemand, der seine Organe abgeben möchte. Kalitzkus schreibt in ihrem Buch übrigens auch, dass das Konzept des Todes, das war ganz interessant, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe, ist schon sehr lange her, dass ich das gelesen habe, aber es hat mich relativ geprägt zu dieser Frage, in verschiedenen Kulturen ganz verschieden gehandhabt wird. Wir haben uns in der modernen Welt dahingehend entwickelt, dass wir glauben, wenn der Mensch dann seinen Atem aushaucht, ja, um es poetisch zu sagen, dann ist es vorbei. Aber es gibt Kulturen, da gehört eben das Beerdigen ganz klar zum Sterbevorgang dazu.
Ja, es gibt das Kulturen, Konzept die verbrennen Todes die Witwe ist, mit.
Richtig. Ich will nicht sagen, dass es richtig ist. Ich will nur sagen, wir definieren Tod und Sterben anders als andere. Und es ist nicht grundsätzlich
ja, wir richtig, treffen aber die Entscheidung für unsere Kultur und nicht für andere Kulturen.
Ja, aber das ist sehr Kultur rational, ist halt so definiert. Das ist sehr
rational. Ja, aber da geht's ja schon los. Ich meine, Roberto hat den Widerspruch ja gerade selbst wahrscheinlich unbewusst ausgesprochen. Er hat gesagt, man ist tot, wenn man seinen letzten Atemzug gemacht hat oder so sinngemäß. Und das ist im Fall des Hirntods ja gerade nun mal nicht so. Also haben wir ja schon mindestens zwei verschiedene Arten von Toten.
Das ist sprachlich schwer zu erfassen, weil das ist ja ein Zustand, in dem der Mensch nicht mehr ist. Und etwas zu beschreiben, wo du quasi nicht mehr bei Bewusstsein bist, das ist ja schwierig.
Ja, ich meine, also diese Hirntoddefinition, die ist ja medizinisch, meines Wissens zumindest, bin jetzt kein Mediziner, aber weitestgehend anerkannt, dass das die Todesdefinition ist, wenn die Hirnfunktionen irreparabel aufgehört haben, das ist der Tod und dann geht in deinem Kopf, geht da auch nichts mehr vor. Gott, es gibt, natürlich gibt es solche Nahtoderfahrungen und Leute, die, keine Ahnung, die dann von den Toten zurückgekommen sind, aber die waren noch nie hirntot. Sondern die hatten einen Herzstillstand, das darf man jetzt nicht verwechseln.
Naja, also man muss schon sagen, dass es zumindest Fehldiagnosen beim Hirntod gegeben hat.
Nein.
Hat es nicht nach der
Definition, die in Deutschland gültig ist, dass zwei dafür ausgebildete Ärzte das unabhängig voneinander bestätigen müssen. Nach der Definition hat es sowas noch nie gegeben.
Ich kann noch mal gucken, ob ich da, vielleicht täusche ich mich, will ich gar nicht ausschließen.
Es wird übrigens auch viel leider in den Medien da falsch geschrieben darüber. Also beispielsweise werden da immer wieder Fälle genannt, dass in Deutschland falsche Hirntod-Diagnosen ausgestellt wurden. Wenn man sich allerdings die Studien anguckt, auf die dann verweisen, sagen die nicht, dass falsche Diagnosen ausgestellt wurden, sondern dass diese Diagnosen nicht den Richtlinien entsprachen. Das ist ein großer Unterschied. Also da wird auch viel, und dann kommt immer die Story von irgendeinem Jungen aus den USA, bei dem Hirntod diagnostiziert wurde, der danach dann wieder, der momentan wieder springen und tanzen kann. Aber auch diese Diagnose wurde ganz einfach nicht richtig gestellt.
Ja, Moment,
und auch nicht, auch nicht von zwei, auch nicht nach den Definitionen, die in Deutschland gültig sind, von zwei unabhängigen Ärzten und so weiter. Das war ein Wald- und Wiesenmediziner, der meinte, er könnte da jetzt einen Hirntod diagnostizieren. So weit darf es natürlich nicht kommen. Da muss natürlich eine maximal sichere diagnostische Richtlinie verabschiedet werden, die verabschiedet wurde. Das muss nicht noch gemacht werden, das ist in Deutschland der Fall.
Ja, aber wenn du einerseits sagst, der Hirntod ist klar definiert und andererseits es Fälle gegeben hat, wo aber dann die Definition des Hirntods nicht der Richtlinien entsprach, dann frage ich mich ja, wo ist denn da jetzt die Eindeutigkeit?
Ja, weil das ist richtig, ich habe gerade eben gesagt, für die Organspende die relevanten Richtlinien in Deutschland, die hier gültig sind, und darüber sprechen wir ja momentan, dass es da einen solchen Fall noch nicht gab.
Okay.
Also ich blende tatsächlich das Thema Hirntod ganz aus bei dieser Debatte, einfach weil ich glaube, ich bin kein Neurologe, ihr seid es auch nicht, es ist schwierig dazu was zu sagen. Grundsätzlich ist aber schon so, wenn der Hirntod festgestellt wird, da geht dann nichts mehr danach. Ja, man kann den Menschen ja immer noch beatmen und so weiter, seinen Blutkreislauf stabilisieren, aber passieren tut da nichts mehr. Und ich kann dann schon nachvollziehen, dass man sagt, das ist der Tod.
Genau, das ist der Punkt.
Lass uns aufpassen, dass wir nicht zu sehr alle gleichzeitig sprechen. Bisschen mehr Disziplin, Männer.
Ja, ja. Das ist natürlich unglaublich schwer, das jetzt so populärwissenschaftlich oder umgangssprachlich so zu fassen. Natürlich denkt man jetzt, wenn der Mensch noch atmet, wenn das Herz noch schlägt, dass er nicht tot ist, sondern lebendig. Aber eben, das geht halt an der Definition, und da kannst du dich nicht so rausstehlen, Roberto. Da muss man halt diese Definition dann auch anlegen. Es gibt ja die schöne Geschichte, Klaus Störtebeker, der geköpft wurde und dann noch an 13 seiner Mitpiraten vorbeigerannt ist. Wird wahrscheinlich nicht stimmen, ist okay. Aber
richtig, es gibt aber auch die Geschichte von dem einen, der gekreuzigt wurde und der da plötzlich wieder am Leben war. Aber
ja, der hat aber seinen Kopf noch gehabt. Also der war dann.
Der hat ihn noch gehabt, ja, aber der soll trotzdem tot gewesen sein.
Naja, abgesehen davon, jedes geköpfte Huhn hätte wahrscheinlich das, was Störtebeker gebracht hat, auch geschafft. Also
das ist eben, jetzt, ganz genau, das ist es. Ganz genau, das ist es.
Und es gibt auch keine Idee, auf die Idee
zu sagen, dass das geköpfte Huhn, dass das noch lebendig war.
Jein, also, aber lass uns das Fass jetzt nicht schon wieder aufmachen. Also ich kann mich mit euch gerne auf diese Definition des Hirntods einigen. Ich glaube, da können wir uns tatsächlich alle drei mehr oder weniger festlegen. Und eben auch auf die Problematik, speziell natürlich der Angehörigen, die das natürlich naturgemäß emotional und nicht pragmatisch betrachten. Und dass es für die eine ganz schwierige Geschichte ist. Das haben wir ja nur auch schon rausgearbeitet.
Ich kann auch Roberto verstehen, wenn er sagt, aus welchen Gründen auch immer, aus moralischen Gründen, ethischen Gründen lehnt er das für sich ab, ist vollkommen in Ordnung.
Ja, aber da bist du vielleicht einer der wenigen, denn das da hat mir, ich, da, in den Netzwerken läuft es immer genauso. Aber ich finde, es hat schon eine Qualität gehabt, Menschen, die sagen, naja, sie wollen das eigentlich nicht, von mir aus religiösen Gründen, von mir aus moralischen Gründen, ganz egal, wie man es nennen will.
Vielleicht auch aus Angst.
Aus Angst natürlich, aber wie kommt man eigentlich dazu, diese Menschen als rückschrittliche Idioten hinzustellen und das hat stattgefunden. Nein, nein. Doch, er du vielleicht jetzt nicht, aber ich habe ja, das mehrfach, ich das bin ist, auch angefeindet
es,
worden.
Nein, es geht nicht gegen diejenigen, die für sich das ablehnen, sondern gegen diejenigen, die das Gesetz nicht haben wollen, das halt diese Widerspruchslösung vorsieht. Das ist ein großer Unterschied. Wie gesagt, jeder kann das persönlich für sich entscheiden, wie er will. Moralisch, ethisch, gar kein Problem. Bloß wie, warum maßen sich Leute, die das moralisch, ethisch anders sehen, warum maßen die sich dann an, dass ein Gesetz nicht verabschiedet wird, dass das Ganze ein bisschen auf eine rationalere Ebene stellt. Man kann persönlich immer noch widersprechen, was ja gar kein Problem ist.
Ich finde es interessant, dass du jetzt die Netzwerke, die Bubble oder wie man es auch immer nennen will, die Filterblase, dass du die jetzt in Schutz nimmst und eigentlich hinstellst, als sei sie sehr rational vorgegangen bei dem
Thema. Ah, überhaupt nicht.
Ja,
überhaupt
das wollte nicht. Ich, aber darauf wollte ich hinaus.
Nein, ich beziehe mich jetzt mehr auf die Debatte im Bundestag, nicht auf die Netzwerke.
Ach, Bundestag gibt's auch noch, gell? Die Debatte ist kein Da gab's ich dachte, noch das was, läuft ne? mittlerweile alles bei Facebook.
Da gab's noch was.
Ja, vielleicht können wir tatsächlich noch mal einen kleinen Schlenker machen und zwar zur praktischen Umsetzung. Das habe ich vorhin nämlich schon gedacht, was weiß ich nicht, Jens Spahn hatte ja auch die Idee, keine Ahnung, jetzt irgendwie ausländische Pflegekräfte irgendwie ranzuholen, damit unser Pflegenotstand behoben wird und so weiter. Das Ganze funktioniert ja auch so irgendwie gar nicht. Und bei der Organspende gibt es durchaus ein ähnliches Problem. Ich habe mir da mal irgendwie beim WDR ein paar Zahlen rausgesucht und zwar 2010 gab es in Deutschland 1.292, also knapp 1.300 Organspender. Das sagt die Deutsche Stiftung Organtransplantation und im Jahre 2017, also 7 Jahre später, sind es nur noch 797, also knapp 800. Das sind natürlich deutlich weniger. Jetzt ist es aber so, dass in der Zwischenzeit der Organspendeausweis eingeführt wurde, weil den gibt es ja nun schon länger, unabhängig von der Widerspruchslösung. Also den gibt es ja nun mal schon. Mhm. Und dementsprechend ist die Zahl der Organspenderausweise, die ist drastisch nach oben gegangen. Ich glaube um 25 oder 29% im selben Zeitraum. Und da könnte man natürlich jetzt denken, so hör, wie, was, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wieso mehr Organspender auf dem Papier und trotzdem weniger Transplantation? Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass das in den in den Krankenhäusern häufig überhaupt gar nicht realisiert werden kann.
Richtig.
Weil du hast es ja vorhin angesprochen, Jens, also zunächst mal müssen zwei Ärzte unabhängig voneinander die Diagnose Hirntod feststellen. Die müssen dann im Übrigen auch noch besonders ausgebildet Richtig. Sein. Das kann jetzt also nicht irgendein Oberarzt machen Ganz oder genau. so, sondern das muss jemand machen, der darauf spezialisiert ist. Häufig hängt da ein ganzes Team dran und ich habe Interviews mit Ärzten gesehen, die gesagt haben, naja, also wir haben zwar hier in der Klinik, haben wir die beiden Beauftragten, also wir können das hier machen, aber selbst wenn wir das machen, dann bedeutet das im Schnitt 1 bis 2 komplette Arbeitstage für die Ärzte beziehungsweise für das gesamte Team, was an diesem Prozess beteiligt ist. Und das fehlt natürlich an anderer Stelle. Und dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn, häufig liegt es nicht an den fehlenden Organspenderausweisen oder Organspendern, wobei die ja sowieso nur sehr, 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 sehr ausgewählt in Frage kommen, sondern es liegt schlicht und ergreifend daran, dass es auch in den Kliniken überhaupt nicht realisiert und umgesetzt werden kann. Und Widerspruchslösung, selbst wenn ich mich jetzt mal positiv zu der äußern möchte, macht das Ganze nur Sinn, wenn das nachher auch umsetzbar ist. Und da sehe ich ehrlich gesagt überhaupt keine
Maßnahmen. Ja, das ist ja ganz viel banaler, wenn du 2 Leute hast im Krankenhaus, die darauf spezialisiert sind. Diese Leute sind ja auch nicht ständig im Dienst. Ja, die sind ja auch im Urlaub und müssen ja auch nicht rund um die Uhr arbeiten.
Das sind Probleme, da wird die Widerspruchslösung natürlich gar keine Änderung bringen, das ist vollkommen klar, aber ein viel größeres Problem zumindest, habe ich es so gelesen und auch in Gesprächen so erfahren, ist die rechtliche Unsicherheit. Denn was sagt ein Organspendeausweis letztendlich aus, wenn die Angehörigen Nein sagen?
Ja, gar nicht. Ja, jetzt, aber die rechtliche Unsicherheit, das ist was, das begleitet dich im Klinikalltag ständig.
Natürlich, klar.
Also das ist ständig. Ärzte haben sehr viel Angst davor, nicht Fehler zu machen, aber vielleicht nicht,
nicht nur einen Fehler
so zu handeln, wie es die Angehörige wollen oder wie es der Patient. Ja. Die Patienten sind selber oft gar nicht das Problem.
Meistens du kennst das ja dann sicherlich auch. Du hast die Angehörigen in der Tat sind das Problem und die Angehörigen haben da teils komplett absurde Vorstellungen.
Ja, ja,
so eine Fälle
ja.
wie wenn ein 95-jähriger Multiorganversagen eingeliefert wird. Die Angehörigen sagen, tun Sie alles Menschenmögliche.
Richtig, Hallo. Richtig. Und man quält im Grunde diesen armen Menschen, der wahrscheinlich sterben will. Ich habe neulich
erst ein Buch gelesen. Du kannst dich als Arzt aber dann nicht hinstellen und sagen, ich schalte ab.
Das darfst du nicht. Nein, das kannst du nicht, aber ich habe neulich ein Buch gelesen über Sterben. Und das sagt der Autor, das ist ganz oft so, dass die Angehörigen auch den Sterbenden unter Druck setzen. Der Sterbende merkt das. Nee, und dann sterben diese Leute quasi, während die Angehörigen mal schnell zur Toilette gehen. Das kommt ganz häufig vor.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, bei der Widerspruchslesung, um nochmal darauf zurückzukommen, ging es ja auch darum, mehr Rechtssicherheit dort herzustellen. Und ja, inwieweit das jetzt zu beziffern ist, ob es personelle, ob es materielle Gründe sind, also die Ausstattung in den Krankenhäusern, oder ob es die Rechtssicherheit ist, ist vielleicht auch nicht immer so leicht auseinander zu dividieren. Ich meine, die meisten Organentnahmen werden natürlich in darauf spezialisierten Großkrankenhäusern, in Unikliniken beispielsweise vorgenommen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema jetzt hier für das Wald- und Wiesen-Kreiskrankenhaus. Das ist vollkommen klar.
Ja, was dann allerdings natürlich wieder eine zusätzliche Logistik in Form von schnellen, gekühlten Flügen der Organe und so weiter beinhaltet. Ja, klar, irgendwie. Klar. Und also das meine ich halt mit der praktischen Umsetzung und du stimmst mir ja zu, also ich meine, klar, erstmal ist natürlich nicht jedes Krankenhaus darauf spezialisiert, aber selbst wenn es spezialisiert ist, muss es nicht heißen, dass es funktioniert im Praxisalltag aufgrund der Probleme, die ich geschildert habe. Und dementsprechend ist für mich diese Widerspruchslösung halt wieder so eine populistische Scheiße im Prinzip. Die Lösung eines Problems verspricht, obwohl es diese Lösung in der gesamten Infrastruktur des Gesundheitssystems überhaupt gar nicht
gibt. Ich weiß nicht, ob sie eine Lösung verspricht. Das tut sie ja gar nicht, sondern sie will die Sache nur ein wenig erleichtern und ein wenig auf den Weg bringen.
Ich weiß gar nicht, ob es, wie gesagt, wir haben ja drüber geredet, ich weiß nicht, ob es die Sache erleichtert. Ich glaube aber tatsächlich, dass Tom recht hat. Ich finde, das ist so ein Gewissensfrage-Gewichse gewesen. Nichts anderes. Also wir können uns schön hier moralisierend hinsetzen, wir können drüber sprechen, es wird sich nichts ändern, weil die Strukturen gar nicht geschaffen sind. Und ich glaube ganz fest daran, selbst im besten aller möglichen Staaten oder im besten aller möglichen Sozialstaaten wird es wahrscheinlich keine lückenlose Versorgung mit Organen geben.
A, ja, natürlich
es
nicht.
B, weil es eine sehr spezielle Art der medizinischen Versorgung ist, da wird es nie Strukturen geben, die massenkompatibel sind.
Das geht überhaupt nicht. Ja, darum geht es doch auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, klar, in dieser Sendung sterben zwei Menschen. Das war natürlich ja zugespitzt, ist schon klar. Aber wenn es nur einer wäre, wäre das ja schon eine große Erleichterung. Wenn es halt nicht, Tom hat für die Zahl 1930, glaube ich, oder waren es genannt, wenn diese Zahl sich verdoppeln würde, das wäre ja schon mal eine feine Sache. Und allein diese.
Ja, aber die Zahl hat sich ja gerade nicht verdoppelt aufgrund der Durchführbarkeit.
Richtig.
Nicht aufgrund der Spendeausweise.
Das sagst du jetzt, dass es eine rein organisatorische Sache ist. Das entspricht allerdings nicht den Sachen, die ich jetzt zum Thema gelesen habe. Ich weiß nicht nur, das ist keine 1-0, keine binäre Entscheidung, monokausal, es liegt nur daran, sind verschiedene Faktoren. Und durch den Faktor mehr Organspendeausweise, Punkt 1, Punkt 2 mehr Rechtssicherheit, beides hätte die Widerspruchslösung ja ermöglicht, hätte sich die Zahl der möglichen Organtransplantationen definitiv erhöht. Darum geht es.
Ja gut, aber meine Quelle für die Organspendeausweise 2010 25%, 2017 36% und im Gegenzug aber eine Abnahme der tatsächlichen Organspenden aufgrund der Nichtdurchführbarkeit denke ich mir ja nicht aus. Und ich sage ja auch gar nicht, dass das der einzige Grund ist, aber das ist natürlich ein ganz wesentlicher Grund, der das Ganze in der Praxis dann erschwert und letztlich nach außen hin ein Bild vermittelt, ja mit der Widerspruchslösung und dem Organspendeausweis wird das alles viel einfacher. Das sehe ich einfach nicht. Weil die Kliniken, ich meine, ich würde sowieso ganz gerne nochmal auf die Kliniken zu sprechen kommen, aber ich wollte jetzt da auch niemanden unterbrechen. Also wenn ihr das jetzt noch ausführen wollt, nur zu.
Nein, das sind halt verschiedene Faktoren. Das ist vollkommen klar. Ich gebe dir natürlich in dem Punkt auch recht. Ich meine, das hast du ja häufig bei politischen Entscheidungen, bei Gesetzen, dass dann das ganze Rahmenwerk vergessen wird. Aber das ist ja jetzt nun kein Argument gegen die Widerspruchslösung. Das sollte eher ein Argument sein, Widerspruchslösung plus die mehr Ausbildung für Ärzte beispielsweise in diesem Fachgebiet. Plus unter Umständen, ich weiß nicht, wo es jetzt konkret dran hapert, plus materielle Ausrüstung in den Krankenhäusern. Muss ja beides gemacht werden. Du kannst ja jetzt nicht die Miseren auf der einen Seite jetzt gegen die Organspendeausweise oder die gesetzliche Regelung für Organspende ausspielen.
Nö, aber was wir natürlich machen können, wir können natürlich über die Krankenhauslandschaft in Deutschland sprechen, wir können über privatisierte Krankenhäuser sprechen.
Sofort.
Wir können über Missbrauchsfälle sprechen, die es, glaube ich, keine Ahnung, 2012 und danach immer wieder und davor wahrscheinlich auch schon gegeben hat, wo dann Leute eben aus ganz merkwürdigen Gründen dann plötzlich hochgerutscht sind, was dann später natürlich andere völlig verunsichert hat und letztlich auch das Vertrauen hat verlieren lassen in diese Krankenhauspraxis. Und ich habe das ja vor kurzem gesagt, also im Zeitalter von privatisierten Krankenhäusern sehe ich die Organspende grundsätzlich sowieso ziemlich problematisch.
Siehst du mal, das ist ein guter Punkt.
Das ist ja nicht nur jetzt irgendwie so eine Spinnerei von mir, sondern die Skandale der vergangenen Jahre, die haben das ja gezeigt.
Ja.
Und ein privatisiertes Gesundheitssystem ist grundsätzlich anfällig für kriminelle Machenschaften.
Und eben darum, und eben darum kann es eigentlich kein Interesse an einer florierenden Organspendepraxis haben. Denn mit Organspende verdienen die Krankenhäuser, vor allen Dingen die privatisierten Krankenhäuser, von denen wir gerade eben reden, in der Regel relativ wenig Organ, also die Organentnahmen, vor allen Dingen die Organtransplantationen selber, werden hauptsächlich in Unikliniken vorgenommen. Das sind keine privatisierten Krankenhäuser. Die Medikamente, um die es da geht, also Immunsuppressiva, die haben meistens keinen Patentschutz. Das sind relativ preiswerte Medikamente. Was richtig, richtig teuer ist und wo das private Gesundheitssystem richtig, richtig Kohle scheffelt, das sind diese Dauerkranken, die gerade eben auf ein Organ warten. Weißt du, was Dialyse kostet? Das ist ein Vermögen, ist das. In Großbritannien beispielsweise wird Dialyse in dieser Form überhaupt gar nicht angeboten, eben weil es ein Vermögen kostet. Herzunterstützungssysteme, das sind Sachen, die gehen in die Hunderttausende gehen, die pro Jahr für einen Patienten damit lässt sich richtig Kohle scheffeln.
Ja, aber was spricht denn dagegen, dass dann der am besten versorgt wird mit Dialyse oder auch mit Organ, der dafür die meiste Kohle hinblättern kann? Das ist das Prinzip des Neoliberalismus, das ist das Prinzip der privaten Wirtschaft,
ja, gut,
das ist dann eben auch das Prinzip der privatisierten Krankenhäuser.
Ja gut, das ist ja ethisch, ist es ja zum Glück in Deutschland, ist es nicht so. Also bei der Organspende weiß ich nicht, wie es in anderen Ländern aussieht. In den USA, keine Ahnung. In Indien wird es sowas geben. Aber was beispielsweise Dialyse angeht, in den USA ist das natürlich knallhart. Wenn du die Kohle hast, kriegst du eine Dialyse. In Deutschland ist es nicht so. Da ist es medizinisch indiziert. Und die Organspende,
da hast du einen gesetzlichen Anspruch drauf.
Ja, das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du das gerade ansprichst. In Deutschland ist das nicht so. Nun wissen wir aber nicht, was in Deutschland in 2 oder 5 oder in 10 Jahren ist.
Ja, nun, warum über ungelegte Eier gackern? Naja, dass wir gegen die Privatisierung sind, ist vollkommen klar. Bloß ich sehe da jetzt den Zusammenhang jetzt zur Organspende nicht, eben weil ich ja gerade eben ausgeführt habe, dass die Organspende den privatisierten Krankenhäusern gar nicht so viel Kohle bringt, sondern ganz im Gegenteil. Gerade eben die Patienten, die kein Organ bekommen, das sind halt richtige, ja, Golddukaten scheißende Esel fürs Gesundheitssystem. Was ein Riesenproblem ist.
Okay, also inwieweit jetzt über die gut betuchten Patienten, die sich leisten können.
Das sind ja die Versicherungen in Deutschland, die das zahlen. Die Dialyse wird von der allgemeinen Krankenversicherung bezahlt.
Ja, ich kann allerdings, gut, okay, touché, Punkt für dich. Nichtsdestotrotz, es bleibt für mich einfach der bittere Beigeschmack auf der Zunge, wenn ich mir vorstelle, dass mit Organen,
Ich geb dir auch recht, da sind wir jetzt fast bei
Organhandel, Organverkäufe, Organexport, wie auch immer, nicht über kurz oder lang sich wirklich Geschäftsmodelle entwickeln können. Und
ist klar.
Also ich sehe es problematisch.
Aber da sind wir jetzt bei der Sache, gibt es ein gutes Leben im Schlechten? Mein Gott, dass die Privatisierung des Gesundheitssystems nicht oder Krankenhäuser rückgängig gemacht werden muss, da sind wir ja auch alle vollkommen einig. Das ist bloß, wie gesagt, jetzt dieses spezielle Thema Organspende jetzt auch durch künftige mögliche Entwicklungen im privatisierten Gesundheitssystem auszublocken, finde ich suboptimal.
Ja, ich möchte ja nochmal dazu sagen, wir haben ja schon festgehalten, dass das immer eine Nischensache sein wird, selbst im besten aller Fälle. Dementsprechend glaube ich, da müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen, was das betrifft. Ja, also da verdient man auch nichts dran.
Ja, wir dachten früher auch mal, dass man mit Trinkwasser nichts verdienen kann.
Das stimmt.
Also das finde ich relativ naiv. Nee, das ist nicht was anderes. Das finde ich relativ naiv. Die Tatsache, dass selbst wenn ich euch jetzt zustimme, und sage, okay, also abgesehen von den geschilderten Beispielen mit den gut Betuchten, ist da im Grunde genommen nicht wahnsinnig viel zu verdienen. Bedeutet noch lange nicht, dass nicht irgendwann Möglichkeiten entdeckt werden, wie man eben doch daran verdienen kann. Und die Privatisierung des Wassers oder der Telekommunikation oder eben auch der Krankenhäuser ist ja nun insgesamt problematisch. Und das ist ja, je länger es dauert, nicht besser geworden, sondern hat ja immer mehr Blüten getrieben. Und dementsprechend, also das jetzt komplett auszublenden, mag sein, dass ich da jetzt übertreibe, aber das komplett auszublenden, finde ich schon fast naiv.
Ja gut, aber du gehst davon aus, dass jetzt quasi dann in Zukunft ganz viele Menschen jung an Schlaganfall sterben und sich mit dem Motorrad darin. Das wird aber nicht stattfinden. Also das, die Klientel, die da dann in Frage kommt, bleibt immer gering. Und die Krankenhäuser, die dran verdienen wollten, müssen erstmal Geld investieren, weil sie Apparaturen brauchen, weil sie das Fachpersonal dazu brauchen. Und die sitzen dann quasi in ihrer Abteilung und warten, bis dann irgendwann mal einer kommt, der dann Fall für sie würde.
Das und wird sich wahrscheinlich gar nicht lohnen.
Das glaube ich eben auch. Die sitzen
darum machen sie ja die Uniklinik.
Und dann kommt einer. Ja. Oder kommt einer, dann wird einer hergefahren. Und dann, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil im besten aller Organspendefälle wird es nicht relativ viel mehr Organspender letztlich geben. Ja? Also nicht jeder, der eins
Nein,
braucht.
Schon, weil eins es ist, schon weil es insgesamt zu wenig gibt, klar.
Ja, weil zu wenig so sterben, wie sie sterben müssten, um als Organspender in Frage zu kommen. Das ist toll. Das ist toll, wenn die Oma mit 85 einen Organspendeausweis hat, aber die wird nie Fall werden für eine Organspende.
Richtig, richtig. Ja? Und du darfst auch nicht vergessen, es gibt auch nur einen begrenzten Markt dafür.
Ja, klar.
Ich habe ja die Zahl von 9.000 in diesem Jahr, die sterben genannt. Mehr sind es auch durch den medizinischen Fortschritt, werden es kaum sein. Das sind jetzt auch nur ja die letalen Fälle, solche andere Sachen wie Bindehauttransplantation, das sind ja nun keine Todesfälle. Da könnte es in der Tat, könnte es da noch eine Ausweitung geben, die aber sicherlich ihr auch jetzt moralisch auf eine andere Ebene setzen würdet, denn einem Toten die Bindehaut zu entfernen, ist, denke ich mal, selbst den Angehörigen irgendwie zu vermitteln.
Ja, selbst das würde ich nicht wollen, für mich.
Ja, das, für dich jetzt nicht, aber...
Ja, aber das ist ja legitim und das wollte ich eben in dieser Debatte immer wieder betonen. Ich finde, es ist ganz legitim, wenn man selbst irgendwelche Gründe hat und seien sie noch so blöd, dann ist das okay.
Ja, da sind wir auch vollkommen einer Meinung.
Ja, also ich oute mich jetzt auch. Ich hab keinen Organspendeausweis. Und nachdem ich mich mit dem Thema ein bisschen befasst habe und auch nach unserem Podcast und nach der Debatte um die Widerspruchslösung, werde ich mir einen anschaffen und der ganzen Sache widersprechen. Ich habe da kein gutes Gefühl.
Dann habe ich an euch beide mal eine ganz einfache Frage. Was würdet ihr machen, wenn es ein Gesetz gäbe, dass den Anspruch in Anführungszeichen auf ein Spendeorgan an die Bereitschaft, auch selber zum Spender zu werden, koppelt? Würdet ihr da auch dann sagen, nö?
Nein.
Also, nein, du willst auch keins haben. Also
ich möchte keines haben.
Du möchtest keins haben. Also
wenn da bin ich wirklich.
Nierenversagen so, bekommst,
dann ist das
möchtest,
so. Dann ist das so.
Ja, okay, gut. Ja, ich meine, das ist eine klare Einstellung. Ja. Das ist in Ordnung.
Also nicht, dass ich mich drum reiße. Verstehe mich nicht falsch. Nein. Aber ich denke, das ist eben, das gehört zum Leben dazu. So blöd das ist. Ja? Und ich möchte es für mich natürlich nicht. Aber wenn es so ist, dann muss man sich so gut es geht damit arrangieren.
Na gut, da könnte man ja noch so ein bisschen nachhaken. Dann dürftest du ja beispielsweise auch kein Antibiotika nehmen. Das gehört ja auch zum Leben dazu, dass du erkrankst.
Und das ist schon klar, aber bei Antibiotika war ich immer der Ansicht, das wird nicht einem Menschen entnommen. Aber vielleicht täusche ich mich?
Ich glaube, die bei den momentanen noch nicht. Es ja, wird wahrscheinlich, es wird das wahrscheinlich noch kommen, dass man das auf Stammzellen züchtet. Dass man das auf Stammzellen züchtet und da ja, hast du dann natürlich als...
Im Übrigen
Safe,
wollte ich...
Als Safe Life Protagonist auch Probleme mit...
Ich mit Safe, was? Ich bin ein Safe-Life-Protagonist.
Nein, ja. Zumindest argumentierst du so.
Nein, das ist ja Quatsch. Ich sage ja, wenn das irgendwann passiert, dann ist das so. Das ist ja kein Safe-Life. Ich hätte ja gerne Schutz und Sicherheit, aber das ist ein Weg, den ich nicht gehen würde für mich.
Okay, gut.
Ja? Und das ist ja legitim.
Ja. Man, die Zeugen Jehovas lehnen ja beispielsweise sogar, ich weiß nicht, ob sie es heute immer noch machen, das war zumindest jahrelang so, dass sie Blutspenden ablehnen, sowohl aktiv als auch passiv.
Richtig, aber das sind schon wieder Äpfel und Birnen, weil Blutspenden kann man auch noch als Lebender, da muss man nicht sterben. Aber vielleicht ist das bei dir auch anders, ich weiß es nicht im Arzt.
Nierenspenden kannst du auch als Lebender.
Das kann man auch, ja, das stimmt. Ja. Das kann man.
Wird ja häufig gemacht.
Genau, also das ist ja dann auch eine bewusste Entscheidung. Also auch wenn ich jetzt sage, okay, irgendwie, keine Ahnung, einer von euch, weil ihr gute Freunde seid, oder meine Frau braucht jetzt eine Niere und meine würde passen, dann ist es meine Entscheidung und dann kann ich sagen, ja, oder so gute Freunde sind es dann auch wieder nicht oder
ja, so. Blöd ist es nur, wenn wir beide gleichzeitig eine neue Niere brauchen, dann wäre ich gespannt, was du machst.
Ja, dann nehmen wir zwei von Jens.
Naja, genau. Ja, tatsächlich ist es so, Jens hat diesen Podcast gleich damit begonnen, dass er gesagt hat, während dieses Podcasts sterben zwei Menschen. Das kommt allerdings, glaube ich, bei Podcasts, die du machst, Jens, ganz häufig vor, dass Menschen sterben. Und ich glaube auch nicht nur zwei.
Ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir langsam Schluss machen, ja. Sonst sind es schon vier.
Sonst entleibe ich.
Kannst du bei auch YouTube ja sicherlich verfolgen, wie viele Leute während des Podcasts gestorben sind.
Ja, vielleicht kriegen wir zumindest ein Feedback von den Überlebenden, wobei ein Facebook-Kontakt von mir, den ich teilweise schätze und teilweise, der mich in den Wahnsinn treibt, der spricht immer gern von Hirntoten, aber das ist ein anderer Zusammenhang, also lassen wir das. Wenn ihr noch was ergänzen wollt oder noch irgendetwas widersprechen oder einfügen oder was auch immer wollt, dann macht das mal jetzt. Ansonsten gucke ich mal kurz auf die Uhr. Ungeschnitten sind wir jetzt bei ziemlich genau 45 Minuten. Ich denke, das ist passend. Aber wie gesagt, wollt ihr noch was, dann haut's raus.
Na, ich wollte nur noch anmerken, dass das Gesetz, was jetzt beschlossen wurde, der Entwurf von Baerbock und Kipping so fürchterlich schlecht auch nicht ist, dass man da jetzt auch mal die Gemüter auf allen Seiten abkühlen sollte. Ist nicht das Gelbe vom Ei, nicht die optimale Lösung, aber kann wohl jeder mitleben.
So ist Demokratie, Jens.
Ja, ich weiß bloß, dass ich immer auf der Verliererseite bin.
Das stimmt, aber man kann sich ja die Siegerseite aussuchen.
Ja? Außerdem werden wir jetzt wahrscheinlich haufenweise Kommentare von Leuten kriegen, die sagen, wieso Demokratie, wir leben gar nicht in der Demokratie. Aber das ist heute. Das ist
alles immer so extrem.
Aber auf jeden Fall, wenn man wie ihr auf Seiten von AfD und CSU ist, dann hat man immer gewonnen.
Ja, gut, wie auch immer. Wir haben also über Organspende gesprochen und zwar am 29.01.2020. Es war unser erster Podcast in diesem Jahr. Es wird aber nicht der letzte bleiben. Jens, ich glaube, mit dir haben wir noch was vor, ne? Was dein Buch angeht.
Ja, genau, richtig.
Wollte ich gerade sagen, wir können nochmal hervorheben. Herr Jens Berger hat ein Buch geschrieben.
Ja, wem gehört, nein, nicht wem gehört Deutschland? Das ist ja schon ein bisschen
nein, 2014. Wenn man sagt, dieses Mal ist es kein Liebesroman. Dieses Mal ist es ein Sachbuch.
Ja, und
darüber können wir dann bald mal sprechen.
Ich habe es jedenfalls gelesen und ich kann es auf jeden Fall schon jetzt empfehlen, aber wir besprechen das dann nochmal genauer im nächsten oder übernächsten Podcast, denn das
da freue ich mich schon
haben
drauf.
Wir ja auch noch vor, Roberto. Genau, Jens, du freust dich. Das ist schön.
Ja.
Wir freuen uns auch. Wir freuen uns auch, dass wir das Buch umsonst lesen durften, also kostenlos lesen durften.
Umsonst ist gut. Das hat nichts gebracht.
Wenn auch ohne persönliche Signierung, aber gut, egal, drauf geschissen. Wir sind ja letztlich.
Es gibt Autoren, die haben das nicht mehr nötig, gell?
Nein, wenn man ständig hier bei den Russen zum Interview eingeladen
wird. Ja, wer mir keine Niere geben will, der kriegt doch keine Signatur.
Ja, gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich herzlich. Das war sachlicher, als ich befürchtet hatte. Ich dachte, dass wir uns richtig in die Haare kriegen.
Ja, Roberto hat sich richtig gemäßigt. Ich wundere mich.
Ich bin immer gemäßigt, du unterstellst mir ständig, dass ich es nicht sei, aber ich glaube, du bist auch ein bisschen Pienzchen, gell?
Pienzchen?
Was?
Sagt man bei euch nicht, gell? So ein, wie soll ich sagen?
Mimöschen.
Ja, Mimöschen, das ist das. Wenn ich mal ein bisschen lauter bin, dann merke ich schon, dann zuckt schon immer die Unterlippe bei ihm und so. Das ist schwierig, aber ja, ich mäßige mich ja eben.
Ja, raue, kahle, schaler Kern. Raue, schale, harter Kern. Egal. Jens Roberto ist ein
halt so
ganz,
befehlsgewohnte
ganz, Stimme, ne? Das ist ganz so lieber. Jens ist ein ganz lieber im Prinzip.
Im Prinzip
schon. Das sollen auch alle anderen wissen. Jens ist ein ganz lieber im Prinzip. Gut, ja, gut. Dann
ist doch eine Signatur.
Dann haben wir das mit der Organspende und ich bedanke mich bei den Zuhörern, bedanke mich bei den Gästen, bedanke mich bei allen Organspendern und bei allen, die sich überhaupt mit dem Thema konstruktiv auseinandergesetzt haben, so wie wir heute
die
Abend.
Die sich ein Herz genommen haben für das Thema.
Die sich ein Herz genommen haben.
Das ist platt.
Genau, was sonst ja nur Chirurgen machen. In diesem Sinne, Männer, einen schönen Abend und bis bald.
Tschüss. Ja, bis bald.